Die 100 wird in diesem Jahr in Dessau-Roßlau ganz groß geschrieben. Die meisten Schlagzeilen macht dabei sicherlich das Bauhausjubiläum. Es gibt aber ein weiteres, das vor knapp 2 Monaten die Fliegerei-Fans in Entzücken versetzte. Am 25. Juni jährte sich ebenfalls zum 100. Mal der Erstflug der F-13, hergestellt in den Flugzeugwerken von Hugo Junkers in Dessau. Jenem Hugo Junkers, dem wir auch die Fliegerei-Legende U-52 zu verdanken haben, wurde zudem ein Denkmal in der Stadt gesetzt. Wer von der Autobahnausfahrt Dessau-Ost über die B-185 in Richtung Innenstadt fährt, dem wird sich der Junkersche Icarus direkt rechts neben der Muldebrücke präsentieren. Dieser Icarus ist dem Firmenzeichen der Junkers-Werke nachempfunden und man dankt damit dem Industrie- und Flugpionier für sein innovatives Engagement zu Beginn des 20. Jahrhunderts. 2x100 also, die für den Besucher Dessaus kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch sein sollte. Denn, wie hatte mir Kunsthistorikerin Anke Juhn im April während meiner Bauhaustour schon erklärt, Junkers und Bauhaus gehören unter vielerlei Aspekten zusammen und an der zweiten großen Blüte des Bauhauses in Dessau war Hugo Junkers, na, sagen wir mal, zumindest nicht unbeteiligt.
Indirekt. Also es gab mehrere führende Köpfe aus der Wirtschaft, aus der Kunst auch hier in Dessau, die den Oberbürgermeister darauf aufmerksam gemacht haben, da ist doch was, die sollten nach Dessau kommen. Ja, das war eben Hugo Junkers, der da Interesse bekundet hat, aber auch Ludwig Grote, der Leiter der Anderschen Gemäldegalerie, der sehr dafür war, das Bauhaus nach Dessau zu holen.
Und während der späten 1920er Jahre auch kreativ mit den Bauhäuslern zusammenarbeitete. Nicht umsonst verwandelt Walter Gropius den Satz von der Einheit aus Kunst und Handwerk während der Zeit in Dessau in die Einheit aus Kunst und Industrie. Das nur allen Bauhausbesuchern auf die Fahne geschrieben. Wir aber gehen heute in die Luft. Deutsches Reiseradio und Podcast 131 mit Rüdiger Edelmann und einem Besuch bei Tante Ju im Technikmuseum Hugo Junkers in Dessau-Roßlau. Es gibt also durchaus auch Verbindungen zum Thema Bauhaus. Aber jeder Bauhausbesucher sollte sich überlegen, auch dem Technikmuseum einen Besuch abzustatten. Lohnt sich, genau wie das neue Bauhausmuseum, das am 8. September eröffnen soll, oder der Ausflug in die Natur des Gartenreichs Wörlitz. Darüber reden wir in einem der nächsten Podcasts. Jetzt aber rein in Hugos technische Welt. So klingt eine U-52, das Flugzeug, das den Namen Junkers weltberühmt gemacht hat. Und natürlich steht auch eine Tante Ju in zentraler Position im Technikmuseum. Museumschef Gerd Fucke weist mich allerdings schon zur Begrüßung darauf hin, dass es fatal wäre, Junkers auf diese Flugzeuglegende zu reduzieren. Er sei auch ohne Tante Ju ein ziemliches Genie. Ein technischer Hans Dampf in allen Gassen, ein begnadeter Forscher, wagemutiger Entwickler und aufrechter Demokrat. Davon aber später mehr, sagt Fucke und führt mich zu dem Flugzeug, dessen Erstflug sich just vor 7 Wochen zum 100. Mal jährte.
Das ist ganz besonders weltweit und auch lokal. Das ist die Urgroßmutter aller heutigen Verkehrsflugzeuge. Sie wurde mit dem Ziel 1919 bereits konstruiert, dass sie Verkehrsflugzeug wird. Das war ein Novum. Und sie war in Ganzmetall. Und im Januar 1919 hat der Professor Junkers seine Ingenieure beauftragt, ein solches Verkehrsflugzeug zu konstruieren. Es sollte 4 Sitze Limousine haben und 2 Piloten im Cockpit. Ganzmetall, Tiefdecker. Und das haben die Jungs im halben Jahr gemacht und am 25. Juni 1919 flog das Flugzeug das erste Mal. Diese F-13 ist letztendlich auch der Technologieträger für die U-52. Das war das letzte wirklich große Flugzeug in Wellblech.
Wellblech und Stahlblech, das war ja damals, glaube ich, was sensationell Neues, weil zu der Zeit hatten wir ja auch nur Doppeldecker mit Sperrholz gebaut.
Ja, Sperrholz war noch das Beste davon. Nee, man hat viel mit Holz gearbeitet und das Stoff bespannt. Und natürlich waren die Flugzeuge damit nicht wetterfest. Und das war alles nicht das Richtige für den Professor. Und er hat ihm entschieden, die Flugzeuge müssen Ganzmetall sein. Auch auf Anregung eines Professorenkollegen, Professor Reisner, mit dem er zusammen in Aachen arbeitete. sodass er letztendlich dann hier das erste Mal Aluminium am Verkehrsflugzeug gleichzeitig verwendete.
Hugo Juncker ist ja sowas wie eine Lichtgestalt der Flugpioniere überhaupt. Wo hatte der Mann all diese Ideen her und wie hat er sie umgesetzt?
Ja, ich glaube, er war ein Wissenschaftsmanager, würden wir heute dazu sagen. Er hat die fähigsten Leute um sich gesammelt und hat sie auch angeregt und befähigt, Spitzenleistungen zu vollbringen, indem er ihnen eben bestimmte Anregungen gab. Und die Männer haben da erfolgreich damit agiert. Und einer der Ideengeber war dieser frühe Professorenkollege Reisner, der ihnen praktisch mit den Ideen des Fliegens versah. Und das geschah im fortgeschrittenen Alter. Professor Junkers war da keine 30 mehr. Der näherte sich schon den 50 Jahren.
Man muss ja auch eine Spürnase dafür haben, zu sagen, ich besorge mir jetzt die richtigen Leute, denen ich jetzt zum Beispiel einfach mal sagen kann, baut mal so eine Maschine mit den Vorgaben und die setzen sich hin. Und wenn man sich heute die Entwicklung von Flugzeugen anschaut, gut, da muss mehr Elektronik rein, aber ein halbes Jahr ist ja nun eigentlich wirklich gespuckt.
Ja, und die haben das alles noch Paper-Pencil gemacht. Ne? Die hatten keinen CAD-CAM, kein nichts. Und es gab auch noch keine Erfahrung auf dem Gebiet. Heute gibt es Erfahrungen, die speist man in den Computer ein und kriegt dann, so man es richtig gemacht hat, entsprechende Ergebnisse.
Kann man da auch reingehen?
Kann man.
Wollen wir da mal reingehen?
Müssen wir ja, sehr gelenkig rein, sein.
Aber ja. Mal reingucken.
Reinschauen.
Wie weit konnte man mit so einer Maschine fliegen? Was hatte die für eine Reichweite?
Naja, 700 bis 1200 Kilometer. Das war nicht schlecht für die Zeit. Und man saß im Trockenen, im Gegenteil zu den ausrangierten Weltkriegsflugzeugen. Da saß man im Freien mehr oder weniger oder hatte provisorisch ein Dach über dem Kopf. Also man ist zu der Zeit mit der F-13 Berlin-Königsberg geflogen.
In welcher Zeit?
Das hat ziemlich lange gedauert, ne? Weil die flog ja sehr stark vom Wetter und sie flog ja nicht so schnell. 170 Kilometer in der Stunde. Es war ein harter Job und von Hand die ganze Zeit.
Kann man aber sagen, Luftfahrt ohne Junkers, wir wären heute wahrscheinlich nur arm dran. Aber vielleicht hätte jemand anders eine Idee gehabt.
Hätte jemand anders sicherlich gemacht, aber die Entwicklung hätte sicherlich stattgefunden. Auf jeden Fall war Junkers derzeit immer um einiges voraus. Weil er musste seinerzeit den Markt für die F-13 erstmal schaffen. Indem er überall auf der Welt Airlines gegründet hat, hat er das getan. Der hat von Asien bis Südamerika hat er überall Airlines gegründet, um einen Markt für seine Flugzeuge zu haben.
Heißt im Klartext, ein genialer Geschäftsmann ist er auch noch. Die Maschine, die im Museum steht, ist natürlich nicht mehr flugfähig, aber seit 2016 wird die Junkers F-13 in der Schweiz wieder in Kleinserie gebaut und zum Jubiläum war auch eine dieser Nachbauten nach Dessau geflogen. Die vielen freiwilligen Helfer des Museumsfördervereins haben sich zudem etwas Tolles zum Jubiläum einfallen lassen. Es gibt mit viel Liebe zum Detail gebastelt im Museum jetzt einen F-13 Flugsimulator. Kann man auch als Besucher einsteigen und testen. Ich war schon im April dort und bleibe diese Erfahrung deshalb leider schuldig. Wer mehr wissen will über das große Jubiläum, auf unserer Website gibt es ein YouTube-Video von Wolfram Peschitz über den Nachbau der F-13 und die Jubiläumsfeier. Jetzt aber alles auf Anfang. Hugo Junkers, Rheinländer, geboren 1859, studierter Maschinenbauer mit Hang zu moderner Technik und Innovation. 1888 kommt er nach Dessau, sagt Gerd Fucke.
Angefangen hat Professor Junkers, als er nach Dessau gerufen wurde mit der Wärmetechnik. Das fängt eigentlich mit der Contigas an. Das war ein Unternehmen, was ein Herr von Unruh, der hatte einen Sitz im preußischen Oberhaus, hier in Dessau gegründet hatte, die Contigas, die eigentlich nur dienen sollte, Stadtgas, also aus Braun- oder Steinkohle hergestelltes Gas, zu vermarkten und die kleinen Gerätschaften, also Laternen und Kocher und sowas dazu, die kaufte man zunächst alle in England. Und da stellte dann die Firma fest, Contigas können wir selber und haben das denn selber gebastelt alles. Zunächst nur repariert und da gründeten sie diverse Unternehmen in Dessau. Insgesamt 4, zusätzlich zur Contigas. Die Bamach 1, die Barmach 2, die Barmach 3. Und die waren alle Zulieferer für das Programm, aus Braunkohle Stadtgas herzustellen. Die einen haben die Anlagen geliefert, um die Braun- und Steinkohle zu brechen. Die anderen haben die Entgaser- oder Vergaserkolonnen gebaut. Und die dritten haben sogar noch die Dynamomaschine gebaut. Und die vierte Firma war die Allgemeine Gasstraßenbahngesellschaft. Da denkt man nun, die lassen die Straßenbahn nur fahren, betreiben die. Nö, die haben sie auch gebaut. Und zwar mit einem Verbrennungsmotor fuhr die hier 1804 bis 89 schon in Dessau rum. Die Motoren kamen von Deutz, verbrauchten sehr viel Gas und liefen unzuverlässig. Und da suchte man in Dessau jemanden, der das mal untersuchen kann. Und da wurde Junkers nach Dessau geholt. Zu der Zeit war er übrigens gerade als Lokführer im Schwäbischen unterwegs. Der hat vieles gemacht, der Mann. So, ist nach Dessau gekommen und hat die Sache untersucht und stellte fest, ich komme nicht zum Schluss, hat seinen alten Professor in Berlin, der ihn empfohlen hatte, angerufen und gefragt, sagen Sie mal, Herr Professor, könnte man denn den Brennwert eines Brennstoffes messen? Und da hat der Professor gesagt, auf gar keinen Fall, Junkers. Und das war für ihn der Antrieb zu forschen. Und da hat er das Kalorimeter entwickelt und stellte fest, dass das Gas, der Brennwert, schwankte sehr stark. Und hat das der Contigas dann gesagt. Die mussten dann Änderungen vornehmen. Und dieses Kalorimeter, was er da nebenbei entwickelt hat, das war sein erstes Geschäft, sein erstes Unternehmen. Wollen wir uns das mal anschauen? Hiermit konnte er fortlaufend den Brennwert eines Gases, einer Flüssigkeit oder eines festen Brennstoffs bestimmen. Die Sache war die, dass er Wärme erzeugte über einen Brenner und diese Wärme wurde übertragen über dünne Metallwände auf Flüssigkeit. Und diese Flüssigkeit, wie jeder Körper, dehnte sich aus, wenn sie erwärmt wurde. Und die ausgedehnte oder übergelaufene Flüssigkeitsmenge hat man gesammelt und dann gewogen und dann wusste man über Tabellen, was habe ich denn hier jetzt an Wärme reingesteckt? Das war, wie gesagt, sein erstes Geschäftsmodell. Hat er in 5 Jahren 30 Stück verkauft, wurde er nicht besonders schnell reich. Aber er hatte auch so eine junge Frau im Auge. Und deren Vater war der Gymnasialdirektor von Dessau. Und der hat gesagt, hier wird erst geheiratet, wenn der Junkers auf sicheren ökonomischen Füßen steht. Und dann hat er letztendlich aus diesem Kalorimeter die Gastherme entwickelt. Und letztendlich auch jeder heute von uns benutzte Brennwertheizung geht auf das Kalorimeter zurück. Und dann konnte er eine Familie gründen, weil dann hatte er Geld. Mit dem Geld aus der Wärmetechnik hat er seine ganzen Forschungen über viele Jahre bezahlt, bis es ihm mal wirtschaftlich nicht so gut ging. Und da hat er die Wärmetechnik an Bosch verkauft. Und Bosch hat die Wärmetechnik aber in Dessau gelassen, nur der Name änderte sich. Toll.
Diese Wärmetechnik ist der Einstieg ins erfolgreiche Geschäft. Weitere Patente, der Gasdurchlauferhitzer und der Gasbadeofen. Die Haushaltsgeräte lässt er in der eigenen Fabrik in Dessau herstellen. Die Firma übergibt er 1897 an Geschäftsführer und gründet die Versuchsanstalt Professor Junkers in Aachen. In dieser Zeit läuft er auch einem damals noch nicht so bedeutenden Forscher namens Rudolf Diesel über den Weg.
Rudolf Diesel kam nach Dessau zur Conti Gas und hat damals sein Dieselprojekt vorgestellt und hat gesagt, können Sie haben. Drauf geguckt und hat gesagt, können wir besser. Angeregt dadurch hat Junkers, der inzwischen in Aachen ja Professor war, diese Maschine in Dortmund bauen lassen, die noch aussieht wie eine Dampfmaschine. Und damit hat er das Dieselverfahren erforscht für sich. Wann muss ich den Kraftstoff einspritzen? Wie muss eine Einspritzdüse aussehen? Wie schnell kann ich drehen lassen etc.? Das hat er alles erlernt mit dieser Maschine in Aachen. Und sein erster eigener Rohöler, weil Diesel durfte man nicht sagen, waren die Patente inzwischen bei MAN, war diese Maschine. Und die verkaufte er, Lizenzen unter anderem nach England, wurden in Schiffe eingebaut etc. Die wurden immer kleiner. Diese Maschine wiegt 16,5 Tonne und hat maximal 150 PS. So, jetzt schauen Sie sich diese mal. Nach 20 Jahren hatte der 800 PS in diesem kleinen Gerät und das Ding wog 865 Kilo. Das ist eine irre Angelegenheit, das ist eine irre Entwicklung, die da stattgefunden hat.
Gas und Gasmotoren hakt Junkers dann ziemlich schnell ab. Denn dieser Rohöler steckt ihm in der Nase und er investiert darin reichlich Geld und Gehirnschmalz. Zwischen all diesen Motoren, die ebenfalls im Technikmuseum in Dessau stehen, merkt man Gerd Fucke an, dass er rundum von Junkers und seiner Persönlichkeit fasziniert ist. Eins greift ins andere, meint er, und ohne Rohöler keine weitere Entwicklung in Richtung Luftfahrt.
Zum Beispiel die G38, die große Viermotorie, die hat 4 Stück zum Schluss drin gehabt von diesen Rohölern, hängt da an der Decke. Das war im Prinzip der erste landgebundene Jumbo. 44 Meter Spannweite. Wir können mal hingehen.
So, wenn Sie das jetzt hier alles gesehen haben, ne?
Dann relativiert sich die U52. Die kennt jeder, die ist Referenz für alle. Aber wenn Sie den Rohölmotor sehen, das alles zusammen, das ist irre. Da braucht man auch nichts mehr mystifizieren. Toll, was da entstanden ist.
Auch wenn der Chef des Technikmuseums Hugo Junkers dazu neigt, die U52 zu relativieren, ja, die Legende bleibt. Bemerkenswert, erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts und damit schon im Alter von rund 50 Jahren entwickelt Hugo Junkers den Hang in Richtung Luftfahrt und Flugzeuge. 1910 meldet Junkers den freitragenden, unverspannten Flügel mit dickem Profil zum Patent an. Da ist er bereits 51 Jahre alt. 1915 folgt das erste Gesamtmetallflugzeug, die J1. Danach wartet der Durchbruch mit der F-13. Da haben wir schon drüber geredet. Er gründet im Übrigen nicht nur Fluggesellschaften im Ausland, sondern auch in der Heimat. Die Junkers Luftverkehr AG existiert bis 1926. Da findet der Zusammenschluss mit der deutschen Aeroloid zur deutschen Lufthansa statt, noch auseinandergeschrieben. Bis zur Fertigstellung der Legende U52 dauert es dann noch 4 Jahre. Sie ist das Prachtstück der Sammlung im Dessauer Museum. Auch Gerd Fucke und ich stehen jetzt endlich vor dem Prachtstück, um das er mich konsequent eine Stunde lang herumgeführt hat.
Groß, beeindruckend, 29 Meter Spannweite, ist schon ein tolles Ding. Konnte auf jeden Acker starten und landen. Ein relativ einfaches Fahrwerk. Ja, das hat ihren Ruf ausgemacht. Sie konnte überall landen und kam meistens auch wieder in die Luft. Und das macht die Legende U52 aus. Brauchte kaum Hilfe von außen und konnte sich selbstständig überall am eigenen Schlips aus dem Sumpf ziehen.
Überleg gerade, ich meine, das ist eine ganz andere Maschine, aber die U52 ist ja so ähnlich legendär wie ein bisschen später sowas wie die DC-3. Ne?
Ja, der Vorläufer der DC-3 war die DC-1 und die wurde fast zur gleichen Zeit das erste Mal gebaut. In Glattblech, einziehbaren Fahrwerk, Passagieranzahl die gleiche. Und der Konstrukteur hatte keinen Riesenapparat hinter sich, der Douglas. Der hat das im Hinterraum von der Kneipe gemacht.
Dann wäre auch das mit der ausländischen Konkurrenz geklärt. Aber egal, womit man konkurrierte, die Tante Ju trägt ihren Namen nicht umsonst. Letztlich bedeutet genau diese Maschine den Durchbruch in der deutschen Luftfahrt.
So eine U52, die dann sicherlich so immer das als das absolute Meisterstück gezeichnet wird. Wie viel Geld musste Hugo Junkers in so eine Forschung reinstecken, damit nachher am Ende irgendwann mal halt genau dieses Flugzeug rauskam, wie es da jetzt im Hintergrund steht?
Ich glaube, das hat er nie genau Buch drüber geführt. Für ihn war immer das Ergebnis entscheidend. Und er hat immer geschaut, dass er Geld hat und damit was machen kann. Und was er hatte, hat er dann ausgegeben. Er war der Erste, der eine ordentliche industrielle Forschung aufgezogen hat, der vermutlich als einer der Ersten eine eigene Werbeabteilung hatte. Die hieß übrigens bei ihm Propagandaabteilung, lange bevor die anderen diesen Namen besetzt hatten. Na? Ganz tolle Sache und er hat tolle Werbung gehabt, um seine Produkte an den Mann zu bringen. Musste er.
Wir haben im Deutschen Reiseradio schon mal über die Tante Ju berichtet und ich darf mich jetzt mal selber zitieren. 3 Neunzylinder-Sternmotoren mit je 650 PS beschleunigen auf sagenhafte 120 Stundenkilometer und dann geht's ab in die Luft. Immerhin, wenn der 2000-Liter-Tank voll war, konnte man mit der U52 1400 Kilometer ohne Zwischenlandung fliegen und das mit einer Reisegeschwindigkeit von etwa 190 Kilometern pro Stunde. Das ist nun wirklich nicht viel, zumal wenn man gegen den Wind anfliegen muss. Und wenn der Wind zum Sturm wird, dann passiert das, an was sich Ex-U52-Pilot Siegfried Grafschack erinnert bei einem Landeanflug auf Lissabon.
Es hat ungefähr eine Dreiviertelstunde gedauert, bis wir dort landen konnten, weil wir, so wie wir Gas rausnahmen, das Flugzeug rückwärts flog, weil die Windgeschwindigkeit über Grund höher war als die Eigengeschwindigkeit der U52. Der Wind war über 200 Stundenkilometer.
1931 ging die erste Ju-52 in den Betrieb und sie war sofort ein Riesenerfolg. Allerdings wollten die Junkers-Werke ihre Tante Ju auch international verkaufen. Und so wurden immer wieder Demonstrationsflüge durchgeführt, zum Teil mit abenteuerlichen Erlebnissen. Elsa Kaufeld war auf einem dieser Flüge Stewardess.
Es war also ein Sonderflug nach Paris geplant. Wir sollten die Maschine vorführen. Unserem Flugkapitän ist gesagt worden, er möchte die Maschine vorführen, wie er es verstand. Und ich sollte ein Sektfrühstück servieren. In der Zwischenzeit, ich meine Platten herrichtete, gab Herr Graf Schack die Maschine frei zu einem Looping. Und ich stand da und musste zusehen, wie mir der Sekt und die Brötchen aus der Hand fielen, weil die Zentrifugalkraft alles herunterzog.
Die Ju-52, wie viele sind denn davon eigentlich gebaut worden? Weil das weiß ich nicht.
Es gibt da unterschiedliche Angaben. Es wurden noch woanders welche gebaut. In Deutschland um die 3000, sage ich jetzt mal. In Spanien wurden noch welche bei der CASA in Lizenz gebaut. Stehen heute noch rum, wurden nach dem Kriege auch noch geflogen. Und in Frankreich wurden nach dem Kriege auch noch mal etwa 350 Stück gebaut. Also es könnten schon in summa summarum 4000 zusammenkommen, wenn man alle addiert, weil es gibt keine genauen Angaben, wie viele Maschinen die CASA in Lizenz gebaut hat, in Sevilla.
Das ist Massenfertigung einer Maschine, die als unverwüstlich gilt. Das sagen zumindest Ju-52-Piloten aller Zeiten, wie zum Beispiel Waldemar Gläser.
Erstes Mal war die Ju-52 damals schon für uns eine fliegende Legende, weil die ja auf allen europäischen und außereuropäischen Linien geflogen ist. Und wir haben gesagt, die Ju-52 mit drei Motoren, das ist eine Lebensversicherung gewissermaßen, weil die sicher war, wie selten ein Flugzeug gewesen ist.
Und sie hatte damals, glaube ich, den Ruf des absolut sichersten Verkehrsflugzeugs überhaupt. Beginnend mal jetzt mit der Tatsache der drei Motoren.
Das ist ja auch der Grund, dass es so sicher ist und so legendär geworden ist. Ihre drei Triebwerke. Junkers hat vorher schon Flugzeuge mit drei Motoren gebaut. Die G23 und die G24 waren Flugzeuge mit drei Motoren, aber eben mit wassergekühlten Reihenmotoren, aus eigener Produktion zumeist. Und das waren hier BMW-Lizenzen von Pratt & Whitney aus den USA, die Sternmotoren, die hier dran waren. Und die schon lange ihre Zuverlässigkeit bewiesen hatten. Und um mit Lufthansa ins Geschäft zu kommen, die wollte drei Motoren da dran haben. Original hat sie ja nur einen. Kamen drei Motoren dran und dann konnte man auch Lufthansa beliefern.
Das heißt, dass die drei Triebwerke überhaupt existieren, da ist letztendlich Lufthansa schon?
Ein bisschen schon, ja. Die damalige Direktion der Lufthansa wollte das so. Und das war gar nicht so falsch. Die Ju-52 ist die Endstufe der Technologie der F-13. Weil man konnte zum Schluss nicht mehr schneller fliegen mit dieser Konstruktion. Weil die organisierte zu viel Widerstand, das war nicht. Da mussten sie ohne Schieben fliegen und, damit das stimmte. Und es waren trotzdem immer Verwirbelungen da. Wenn Sie sich mal die Triebwerksgondeln angucken, die sind schon ganz sauber gebaut, ne? Mit Glattblech. Das war bei der F-13 noch anders. Hier hat man schon gewusst, um was es geht. Aber man hatte sich anders entschieden. Eigentlich sollte die Ju-52 zum Beispiel ein einziehbares Fahrwerk haben. Hat Professor Junkers dafür plädiert. Und sein leitender Ingenieur war der Meinung, nee, die Zeit ist noch nicht reif. Wir bauen die so.
An verschiedenen Stellen im Hugo Junkers Technikmuseum Dessau findet man Büsten und Statuen des berühmten Technikpioniers. Gerade als dieser den endgültigen Durchbruch zur Massenfertigung geschafft hat, gibt es Probleme. Hugo Junkers ist politisch nicht genehm.
Er hat nach dem Ende des Ersten Weltkrieges gesagt, Krieg und Revolution sind uns gekommen wie ein reinigendes Gewitter. Er wurde Pazifist. Und das hat ihm letztendlich auch, war einer der Gründe, weshalb die Nazis ihn enteignet haben. Weil er wollte keine Serienproduktion von Militärmaschinen mehr machen. Ja?
Aber da muss man erst recht den Hut ziehen.
Ja. Und alle Leute, die hierher kommen, wollen hier die Ju-87 Stuka sehen. Die hat mit Junkers nichts mehr zu tun. Die ist viel später nach der Enteignung erst entstanden.
Bereits kurz nach der Nazi-Machtergreifung 1933 setzt Hermann Göring, damals Reichskommissar für Luftfahrt, Hugo Junkers unter Druck. Man zwingt ihn, die Konzernmehrheit an das Deutsche Reich abzugeben. Klartext: Enteignung. Junkers erhält Haus- und Stadtverbot und muss Dessau verlassen. Er zieht nach Bayerisch Zell und verstirbt zwei Jahre später in Gauting bei München. Er hat nichts mehr vom Ruhm der Ju-52, es bleibt ihm aber die Entwicklung der Junkers Kriegsmaschinen Ju-88 und des Sturzkampfflugzeugs Ju-87, Stuka genannt, erspart. Die 52 wird nicht nur Standardflugzeug der Lufthansa, sondern wird vor und während des Zweiten Weltkriegs auch in den Versionen Frachter, Behelfsbomber und Minensuch sowie Minenfernexplosionsmaschine eingesetzt. Hugo Junkers und die Flugzeuglegende Ju-52. Das Schicksal dieser Maschine scheint inzwischen besiegelt. In deutschen Landen gibt es nur noch eine Maschine, die der Lufthansa gehört. Von der Schweiz aus machte die Gesellschaft UAir Rundflugangebote, bis eine ihrer Maschinen am 4. März des letzten Jahres in einer Höhe von etwa 2400 Metern in einen Talkessel südwestlich des Piz Senia stürzt. Alle 20 Insassen kommen ums Leben. Seitdem ruht der Betrieb von UAir. Die LHU ist schon seit geraumer Zeit nicht mehr flugfähig.
Blutet Ihnen das Herz eigentlich angesichts der Lufthansa-Entscheidung, eine U auseinanderzunehmen und erstmal nach Hamburg zu transportieren? Ich habe da hinten so ein tolles Plakat gesehen.
Ja, das geht nicht anders. Die Lufthansa-Werft ist in Hamburg und da sind auch die Leute, die das können. Und die werden den Apparat jetzt auf jeden Fall wieder reparieren. Aber wie ich gehört habe und gelesen habe, wird wohl kein kommerzieller Flugverkehr mehr damit stattfinden. Ne? Die erhalten die Maschine für den Verein Lufthansa Berlin Stiftung. Ne? Und die werden den Apparat erhalten, aber der wird eben nicht für kommerziellen Luftverkehr dienen.
Also das, was jetzt die Schweizer im Moment machen. Ich habe jetzt nur gerade die Tage gelesen, sie wollen also jetzt die prinzipiell alle Flüge jetzt erstmal einstellen und 2-3 Jahre reparieren, restaurieren, um dann vielleicht wieder neu anzufangen.
Ja, die letzte Verlautbarung war, dass sie bis 21 jetzt nichts mehr machen. Und die haben ja auch von der Behörde nur eine Genehmigung zuletzt gekriegt, als Verein weiterzufliegen. Weil das ist ein EOC, das ist eine Genehmigung als Luftfahrtunternehmen. Und die haben sie eben nicht mehr. Ein Luftfahrtunternehmen kostet viel Geld. Da sind sie noch keinen Kilometer in der Luft gewesen, noch keine Meile. Ehe die Behörde ihnen dieses Zertifikat ausstellt, ist viel Geld über den Tisch gegangen.
Also bleibt zunächst einmal nur die Chance, die Tante Ju auf dem Boden zu besichtigen. Das geht hervorragend im Technikmuseum Dessau. Noch ein Grund mehr also, sich dieses Kleinod an technischer und flugtechnischer Innovation anzusehen. Bei einem Besuch in der Doppelstadt Dessau-Roßlau sollte dieses Museum ganz oben stehen auf der Besuchsliste. Es ist täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Wichtig, Kamera nicht vergessen und im Museumsshop stöbern. Als Luftfahrtfan wird man dort garantiert fündig. Das war unser luftiger Dessau-Ausflug. Die Stadt ist eine Reise wert. Bauhaus, Junkers Technikmuseum und für Naturfreunde das Gartenreich Dessau-Wörlitz. Darüber reden wir dann demnächst noch. Jetzt erst einmal danke fürs Zuhören, Abonnieren von Website und Podcast. Bilder satt warten auf der Homepage deutsches-reiseradio.com. Bei uns gibt's was auf die Uhren und aufs Auge. In diesem Sinne, happy landings und bis zur nächsten Ausgabe.